Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Ich habe das gemerkt, nachdem ich nach einem Tennisspielen zu Hause habe ich plötzlich Schmerzen im linken Arm gehabt. Dann bin ich eben halt in die Klinik gefahren und dabei ist eben halt die Diagnose herausgekommen: Melanom.
Zwei dicke, verhärtete Lymphknoten in der Achselhöhle sind bei diesem Patienten aus Hamburg das einzige Symptom für ein malignes Melanom, also bösartigen Hautkrebs. Der ursprüngliche Tumor in der Haut ist bei ihm nie gefunden worden, was vorkommen kann. Bei den meisten Hautkrebsarten findet man aber zuerst auffällige Veränderungen in der Haut, die von hell glänzend bis bräunlich-schwarz sehr unterschiedlich aussehen können und je nach Zelltyp, aus dem sie entstanden sind, unterschiedlich gefährlich sind. Beim sogenannten hellen Hautkrebs ist die Prognose meist gut, wenn er früh erkannt wird. Beim malignen Melanom, dem schwarzen Hautkrebs, der schnell Metastasen bildet, ist meist eine aggressivere Behandlung nötig. Neue Therapien können aber auch in diesen Fällen die Aussichten verbessern. Hautkrebs, Ursachen, Symptome und Behandlung. Das ist unser Schwerpunktthema in dieser Ausgabe der Sprechstunde. Heute mit Magdalena Schmude am Mikrofon. Herzlich willkommen. Als Experte zum Schwerpunktthema Hautkrebs ist Professor Dirk Schadendorf bei uns zu Gast. Er ist Direktor der Klinik für Dermatologie und Direktor des Westdeutschen Tumorzentrums am Universitätsklinikum Essen. Guten Tag, Herr Professor Schadendorf.
Schönen guten Morgen, Frau Schmude.
Herr Schadendorf, das maligne Melanom, von dem wir ja gerade schon kurz gehört haben, ist die gefährlichste Hautkrebsart. Welche anderen Hautkrebsarten gibt es denn noch?
Ja, das Melanom ist das gefährlichste. Das häufigste sind die von der Oberhaut ausgehenden weißen Hautkrebse, also das Basalzellkarzinom und das kutane, also das Plattenepithelkarzinom der Haut. Zusätzlich gibt es noch seltenere Hautkrebsformen wie das Merkel-Zell-Karzinom oder auch Lymphome, also vom Blutbild und den Lymphzellen ausgehende Tumore, die als kutane Lymphome, als Hautlymphome bekannt sind.
Und wie häufig ist Hautkrebs, wenn man es so vergleicht mit anderen Krebsarten?
Ja, also wir haben etwa knapp 500.000 Krebserkrankungen jedes Jahr, die neu diagnostiziert werden. Und wir haben etwa gut 300.000 Patienten, die jedes Jahr neu an einem Hautkrebs diagnostiziert werden.
Und in welchem Alter werden diese Diagnosen meistens gestellt?
Ja, also wir haben ein sehr, sehr breites Spektrum eigentlich vom Jugendalter. Es gibt durchaus Melanome, die auch im Jugend- und jungen Erwachsenenalter auftreten, bis hin in die letzte Lebensdekade ins 70, 80 Jahre alt. Für das Melanom ist die mittlere Erkrankungsalter etwa 50, zwischen 50 und 60 Jahren alt, beim weißen Hautkrebs zwischen 60 bis über 70.
Und warum wird der als weißer Hautkrebs bezeichnet?
Beim schwarzen Hautkrebs, dem Melanom, ist die Ursprungszelle, sind das die pigmentbildenden Zellen, die sogenannten Melanozyten. Beim weißen Hautkrebs sind es die Oberhautzellen, die Keratinozyten, die Epithelzellen, die unsere überwiegende Haut ausmachen. Und da kommt eben kein Pigment vor, deswegen eben in der Regel weiß.
Das heißt, wenn ich eine Veränderung sehe, die hell ist und ungewöhnlich, dann ist das eher der weiße oder helle Hautkrebs und dunkel dann schwarz?
So einfach ist es natürlich nicht, weil zum Beispiel ja auch der Hintergrund, wenn ich also eine sehr viel dunklere Haut habe, auch aus ethnischen Gründen, kann ein sogenannter weißer Hautkrebs dunkel erscheinen, weil dort einfach viel mehr Pigment in der normalen Haut auch gebildet wird.
Die Haut vergisst nicht, sagt man auch. Was bedeutet das in Bezug auf Hautkrebs?
Ja, jedes Auftreten mit einer Noxe, mit einem Umweltgift und im Zusammenhang mit Hautkrebs sprechen wir im Wesentlichen davon, dass Sonnenbestrahlung, UV-Bestrahlung, also auch zum Beispiel im Solarien quasi ein Gift darstellt, führt dazu, dass eine Schädigung auftritt an der Erbsubstanz von Zellen und die führen zu bleibenden Veränderungen. Ein Großteil davon wird repariert, aber eben nicht alles. Und insofern kommt es dann zu einer Aufsummierung dieser Schäden, die dann im Laufe des Lebens auch zu einem Hautkrebs führen können.
Gibt es noch andere Ursachen oder Risikofaktoren für Hautkrebs?
Ja, eine der wesentlichen Ursachen oder beziehungsweise Grundlagen, dass Hautkrebs entsteht, ist die Veranlagung des individuellen Menschen. Also je heller der Hauttyp, je rötlicher der Hauttyp, je sonnenempfindlicher der Hauttyp, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, einen Sonnenbrand zu bekommen, Sommersprossen zu entwickeln, aber auch Hautkrebs zu entwickeln. Also das ist eine klare Assoziation, die wir beobachten und die gilt sowohl für den weißen Hautkrebs als auch für den schwarzen Hautkrebs.
Und gibt es auch erbliche Faktoren, also genetische Ursachen, die jetzt man nicht sieht, wie den Hauttyp?
Absolut. Etwa 10-15% unserer Hautkrebspatienten wissen wir, dass ein sogenanntes Krebsdispositionsgen vorhanden ist. Das heißt, da kommt in der Familiengeschichte eine Häufung von Hautkrebserkrankungen vor. Möglicherweise in Abhängigkeit, was das für ein Dispositionsgen ist, auch andere Krebserkrankungen, die gehäuft in Familien auftreten können.
Und wenn man das weiß, muss man dann ein bisschen aufmerksamer sein.
So ist es. Diese Hautkrebse treten in der Regel viel früher auf, also zum Beispiel schon mit 20, 30 oder 40. Da ist also Vorsorge besonders wichtig und eben auch entsprechende Nachsorge, wenn so ein Krebs aufgetreten ist.
Jetzt haben wir gerade schon gesagt, es gibt verschiedene Veränderungen, die unterschiedlich aussehen können. Aber wie erkennt man denn Hautkrebs? Eigentlich müsste man ja denken, das ist auf der Haut, das sehe ich jeden Tag, da muss es mir doch auffallen, wenn sich was verändert.
Ja, also als Hautarzt ist das relativ einfach zu sagen. Also wir sprechen ja immer davon, oder viele Menschen, mit denen man draußen spricht, sagen, ich habe genaue Vorstellungen, wie meine Falten und Fältchen aussehen. Wenn wir genauso gut und genauso detailliert auf unsere Haut schauen, dann erkennen wir tatsächlich viele Veränderungen. Die Haut verändert sich natürlich auch über die Zeit. Das heißt, diese Veränderungen müssen wir gut im Auge behalten. Wenn sich dort Veränderungen darstellen über die Zeit, ist es gut beraten, einen Hautarzt zu Rate zu ziehen und zu fragen, ist es möglicherweise Hautkrebs?
Ich habe im Kopf die ABCDE-Regel. Vielleicht können Sie die kurz mal erklären.
Genau, also für die Erkennung des schwarzen Hautkrebses steht diese ABCDE-Regelung. A steht für Asymmetrie, also wenn Sie einmal auf Ihr Muttermal, Ihr braunen Fleck am Unterarm schauen, wie symmetrisch ist das? Auch B steht für die Begrenzung, wie regelmäßig, wie genau abgrenzbar ist Ihr Fleck, den Sie dort gerade ins Visier genommen haben. C steht für Kolorit, also die Farbe. Ist das einheitlich in der Farbe oder sind da mehrere Farbtöne, die dort in der Läsion vorhanden sind? D für Durchmesser, also 5 mm ist etwas, wo wir sagen, da sollte man auf jeden Fall einmal genau hingucken. Aber es gibt ganz klar auch frühe Formen des schwarzen Hautkrebs, des Melanoms, die auch kleiner sind als 5 mm. Und E ist eigentlich schon etwas, was fortgeschrittene Erkrankung charakterisiert, Erhabenheit. Also das heißt, wenn man tatsächlich mit dem Finger drüber fühlt und ist tatsächlich eine Gefäßvermehrung zu tasten.
Okay, und das gilt besonders, wenn sich,
Das sind eigentlich Zeichen, wo man sagen sollte, da sollten Sie auf jeden Fall so ein Pigmentmal einem Hautarzt zeigen, um das beurteilen zu lassen. Wenn es denn tatsächlich schon zu Blutung oder zu Jucken kommt, das sind auch Zeichen, dass es eben deutlich fortgeschritten ist. In der Regel tut es nicht weh, wie praktisch alle Krebserkrankungen nicht wehtun. Das ist ein wichtiger Punkt, den man auch im Kopf behalten sollte. Eine weitere Regel, die man auch anwenden kann, die wir gerne auch in der Diagnostik nutzen, ist das hässliche Entlein. Das heißt, wenn Sie eben, und das haben ja viele Menschen, mehrere braune Flecken haben, sieht eins anders aus als die anderen, die ich habe. Und das muss man dann auch nochmal genau angucken oder entsprechend seinem Hautarzt einmal zeigen.
Also nicht jeder braune Fleck, nicht jede auffällige Stelle ist auch direkt Hautkrebs. Aber besonders, wenn sich was verändert, müsste man aufmerksam sein.
So ist es.
Gibt es denn typische Körperpartien oder Hautstellen, wo Hautkrebs besonders häufig auftritt?
Nein, muss man sagen. Letztendlich ist zum Beispiel der schwarze Hautkrebs an jeder Körper Öffnung jeder Körperlokalisation vom Fußnagel bis zur behaarten Kopf möglich, dass so etwas auftreten kann. Die Häufigkeitsverteilung ist etwas unterschiedlich, die auch zwischen den Geschlechtern etwas variiert. Aber ich sag mal, für jeden individuellen Patienten von Kopf bis zur Sohle, auch unter der Sohle, unter dem Fuß, auch die Schleimhäute im Übrigen, auch die Genitalschleimhäute zum Beispiel, können betroffen sein und führen dann auch zu unliebsamen Überraschungen.
Das heißt, es hat nicht nur was mit Körperstellen zu tun, die der Sonne, der UV-Strahlung ausgesetzt sind.
Das ist insbesondere richtig für den schwarzen Hautkrebs, für das Melanom, für den weißen Hautkrebs. Für die weißen Hautkrebsformen ist eine sehr starke Assoziation mit, wir nennen das Sonnenterrassen, also da, wo die Sonne besonders stark auftritt, also vor allen Dingen im Gesicht, aber auch dort zum Beispiel die Jochbeine und die Ohrmuscheln, das sind also besonders gern und intensiv beschienene Bereiche, auch die männliche Glatze ist frontal der Sonne ausgesetzt. Da treten etwa 70-80% der weißen Hautkrebse eben auf, aber dann eben zum Beispiel auch an den Unterarmen, an den Handrücken, also da, wo Sonne intensiv hinkommt, da tritt denn der weiße Hautkrebs besonders gerne auf.
Wenn ich jetzt mit so einer auffälligen Stelle zum Hautarzt gehe, der guckt sich nichts an und sagt, oh, da ist was, wie geht's dann weiter?
Ja, also möglicherweise nimmt er auch noch sein Dermatoskop, seine Lupe noch dazu. Wir wissen, dass das die diagnostische Fähigkeit nochmal erhöht. Der nächste Schritt ist in der Regel eine Biopsie oder beziehungsweise ein komplettes Herausschneiden dieser Läsion. Dieses sollte dann nicht weggeschmissen werden, sondern im Mikroskop untersucht werden. Also eine sogenannte pathologische Untersuchung, eine histopathologische Untersuchung. Das heißt, man kann feingeweblich bestimmen, liegt da ein Krebs vor, ja oder nein? Und die Frage, die damit zusätzlich beantwortet wird, ist das komplett herausgeschnitten oder nicht? Beim schwarzen Hautkrebs, wenn die Diagnose steht, wird auch nochmal nachgeschnitten mit einem sogenannten Sicherheitsabstand, also zu allen Rändern, um eben sicher zu sein, dass möglichst auch abgesiedelte Zellen, die schon in der Umgebung des Tumors sind, entfernt sind.
Weil diese abgesiedelten Zellen dann letztlich Metastasen bilden können.
Ja, also der schwarze Hautkrebs ist deswegen besonders gefährlich, weil er schon im kleinsten Stadium, also wir reden da von Millimetern, von wenigen Millimetern, die Fähigkeit hat, tatsächlich Zellen abzusiedeln in die Lymphknoten, wie bei den Patienten, die wir an der Anmoderation gehört haben, auch in die Blutbahn überzutreten und dann auch in ferne Organe abzusiedeln. Und das ist potenziell lebensbedrohlich.
Und wie geht man dann vor? Also jetzt haben wir vorhin gehört, da war eine Verhärtung, das war schmerzhaft. Sind das dann Symptome?
Eine so große Vergrößerung und Schmerzhaftigkeit von Lymphknoten sind eher die Ausnahme. Es kommt eben in Fällen vor, wo es eben keinen Tumor an der Haut gegeben hat, den man vorher hat entfernen können. Dann wächst der Tumor so weit, dass eben in den Lymphknoten es eben zu einer Schwellung oder vielleicht dann eben auch zu einer Schmerzhaftigkeit kommt. Ja, das ist das Problem.
Jetzt haben wir ja vorhin im Einspieler schon gehört, die Lymphknoten wurden dann operativ entfernt. Jetzt wollen wir doch mal hören, wie es bei dem Patienten dann weiterging. Er nimmt aktuell am Universitätsklinikum in Hamburg an einer Studie zu einer mRNA-Impfung teil, die verhindern soll, dass der Hautkrebs zurückkommt. Und mein Kollege Martin Winkelheide war dort und hat sich vom Studienleiter Christopher Gebhardt auch erklären lassen, wie das funktionieren soll.
Ja, Sie erhalten ja morgen Ihre Infusion und auch die Injektion im Rahmen der Studie. Wie geht es Ihnen denn aktuell?
Also im Augenblick habe ich keinerlei Probleme. Bin kurz zu meiner Vita gesagt, 77 Jahre, bin noch nie in meinem Leben richtig krank gewesen. Das Einzige, habe ich mal 3 Tage gefehlt im Berufsleben, als ich einen Unfall hatte.
Nach dem Tennisspielen hat er eines Tages Schmerzen im linken Arm. 2 Lymphknoten in der Achselhöhle sind verdickt und verhärtet.
Dann sind die entfernt worden und dabei ist ihm halt die Diagnose herausgekommen, Melanom. Ganz überraschend. Dieser Ausgangstumor ist nicht gefunden worden, aber das ist gar nicht so selten, weil in 10% der Fälle sozusagen findet man das nicht. Und dann kam ich sozusagen umgehend schon in die Sprechstunde und bin dann sozusagen hier in diese Studie aufgenommen worden.
Das Ziel der Studie ist herauszufinden, ob eine mRNA-Impfung gegen den schwarzen Hautkrebs das Rückfallrisiko senken kann. Die Impfung soll dem Immunsystem beibringen, Tumorzellen zu erkennen und abzutöten.
Wir wissen, dass bei faktisch jedem immungesunden Patienten mit einem Melanom bereits eine Immunattacke abläuft. Das Immunsystem bereits versucht, diese Zellen anzugreifen und zu zerstören. Diese Immunreaktion gilt es zu verstärken.
Alle Patienten in der Studie erhalten Medikamente als Infusion. Diese sogenannten Checkpoint-Inhibitoren aktivieren das Immunsystem.
Tatsächlich wissen wir auch, dass die Medikamente wirksam sind, aber auch dort wahrscheinlich nur bei einem Teil, vielleicht etwa der Hälfte der Patienten.
Unerwünschte Nebenwirkungen sind bei dem Patienten erst später aufgetreten, verursacht durch den Checkpoint-Inhibitor.
4 Wochen später habe ich plötzlich Übelkeit gehabt, Erbrechen, Fatigue, das ist so eine Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Und dann Brechreiz und Gewichtsabnahme auch. Innerhalb von wenigen Tagen habe ich 3 Kilo verloren und bin dann wieder in die Klinik gekommen.
Jeder zweite Patient in der Studie erhält zusätzlich zu den Medikamenten die mRNA-Impfung. Die andere Hälfte bekommt eine Scheinimpfung. Niemand weiß, in welche Gruppe er gelost worden ist. Die mRNA-Impfung soll die Checkpoint-Inhibitoren ergänzen, indem sie die Immunzellen gezielt auf die Krebszellen hinweist.
Ich hatte jetzt meine 5. Infusion und meine 3. Impfung. Von den Impfungen habe ich überhaupt nichts gespürt, was natürlich immer daran auch denken lässt. Aber ich habe die Covid-Impfung, die ich alle durchgemacht habe, natürlich auch nicht gespürt. Also es gibt keine Reaktion. Leichter Schmerz dort nach der Injektion, aber sonst keine anderen typischen Reaktionen.
Die Behandlung läuft über ein Jahr. Der mRNA-Impfstoff wird für jeden Patienten passend zu seinem Tumor hergestellt. Dazu wird eine Gewebeprobe an den Impfstoffhersteller Moderna geschickt. Dort werden Strukturen ausgewählt, die typisch sind für den jeweiligen Tumor und die das Immunsystem besonders gut erkennen kann.
Ich weiß aufgrund der Studie, dass das Medikament, was ich bekomme, schon ein deutlicher Fortschritt ist. Das weiß ich. Und was jetzt zusätzlich die Impfung bringt, das weiß man ja jetzt noch nicht, das soll ja herausgefunden werden. Ich wäre natürlich schon daran interessiert, sozusagen, wenn das etwas bringt, dass ich auch zu den Teilnehmern gehöre, die geimpft worden sind.
Welche Therapien bei metastasiertem Hautkrebs helfen könnten, einen Rückfall zu verhindern, das hat mein Kollege Martin Winkelheide in Hamburg erfahren. Herr Schadendorf, da waren jetzt 2 Sachen drin, die dieser Patient bekommt. Das eine waren die Checkpoint-Inhibitoren und das andere die mRNA-Impfung. Was ist das beides und ja, warum macht man das?
Ja, ich meine, Checkpoint-Blockade ist etwas, was die Krebstherapie in den letzten 15 Jahren revolutioniert hat, weil wir einen völlig neuen Ansatz der Behandlung von Krebserkrankungen haben. Wir haben gelernt, dass eine spezielle immunologische Stimulation, das ist die Checkpoint-Blockade, in der Lage ist, quasi die Bremse vom Immunsystem zu nehmen und das Immunsystem dann in der Lage ist, Krebszellen zu vernichten, aber auch quasi eine Autoimmunität im Körper zu produzieren. Das sind also die Nebenwirkungen, die dann teilweise auch auftreten. Das ist erstmals beim Melanom vor 15 Jahren quasi gelungen zu zeigen. Und es gibt mehrere Schalter für diese Bremse, die gelöst werden können, die unterschiedlichen Namen haben. Das, was am häufigsten jetzt eingesetzt wird und am breitesten eingesetzt wird, auch über das Melanom hinaus, sind PD-1-Blocker. Und das ist auch das, was in dieser Studie durchgeführt wurde. Es existiert seit knapp 10 Jahren, seit 2018 zugelassen als eine adjuvante Therapie bei Patienten mit Melanomen und hat gezeigt, dass das Rückfallrisiko damit deutlich reduziert werden kann, etwa 40-50%. Und man hofft sich jetzt von der mRNA-Impfung das noch weiter zu steigern. Dort ist der Ansatz, man nennt praktisch das Rückgrat der Corona-Impfung, also der Virusimpfung und baut dort Erkennungsmoleküle des Patienten eigenen Tumors ein. Das ist also ein Impfstoff, der für den Patienten speziell produziert wird und auf diese Art und Weise hofft man, dass man das Immunsystem besonders stark und effektiv steigert. Ergebnisse erwarten wir zum Ende des Jahres.
Das heißt, das ist dann eine Technik, wo quasi das Transportmolekül, die mRNA, ist. Da ist jetzt nichts vom Coronavirus drin, aber das ist das gleiche Prinzip wie bei der Corona.
So ist es, genau. Das ist genau das Prinzip.
Und die Hoffnung ganz kurz vielleicht ist, dass man Krebszellen, die im Körper sind, noch keine Metastasen gebildet hat, damit angreift oder auch schon Metastasen?
Im Rahmen dieser Studie wird jetzt geprüft, ob man praktisch diese versteckt liegenden Mikrometastasen bekämpfen und eliminieren kann. Aber auch das Prinzip wird aktuell auch geprüft bei Patienten, die eben weiter fortgeschritten sind in ihrer Erkrankung.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Angerufen hat uns Herr Senftleben aus Magdeburg. Hallo, Herr Senftleben.
Ja, einen schönen guten Tag, Stefan Senftleben.
Ja, genau. Guten Tag, und Sie sind Patient mit Melanom, richtig?
Yep. Ich hatte ein, naja, etwa knapp erbsengroßes, 5,5 mm großes, große Erhebung am Sternum, also direkt zwischen den Brüsten. Und es war hell und es ist schnell gewachsen und es stach nach innen, auch beim Atmen, gelegentlich, was mich sehr irritiert hat. Ich habe auch dann in der Nacht ein bisschen herumgefummelt. Es war auf jeden Fall so, dass ich zum Hautarzt bin, auch mit so einem, mit so einem Termin, dass man so eilig dran ist und so. Auf jeden Fall hat dann die Hautärztin gesagt, nee, das ist nichts Böses, das ist aber wir können es wegmachen, wenn es sich stört. Und ich schicke es dann auch ein. Und dann hat sie es eingeschickt und dann hat sie also dann die Diagnose gesagt, sagt, ja, das ist nicht böse, das ist sehr böse. Ja, es ist ein desmoplastisches, malignes Melanom. Und man hat dann dementsprechend weitergemacht. Das heißt, großflächig diese 3 cm Sicherheitsabstand, dann in einer über 3-stündigen Operation hat man das dann weggemacht. Und dieser Zeitraum bis zum endgültigen pathologischen Befund war natürlich alles andere als schön. Ja. Auch für meine Familie und so, für meine Tochter. Und ich hatte dann aber gesagt bekommen, sie sind definitiv tumorfrei. Mhm. Und da war ich natürlich sehr, sehr erleichtert. Allerdings folgt dann, und das ist jetzt ein Jahr her, diese OP, nennt sich das Immuntherapie, ja, alle 6 Wochen. Und das habe ich ja auch ganz gut überstanden. Es wurde 2-mal verschoben, einmal wegen einem Erysipel. Und also das sind alles Hautprobleme, die da entstanden sind bei mir.
Nebenwirkungen,
ganz genau. Und es ist tatsächlich so, dass ich also bisher immer noch tumor- und metastasenfrei bin.
Ja.
Ich bin also sehr, sehr glücklich über diese engmaschige Untersuchung und Überwachung und bin sehr froh, dass ich also Leuten, die also sich da echte Gedanken machen, vielleicht auch noch unbegründet oder eben, weil da eben irgendwas wächst, was da nicht hingehört oder so, dass ich denen auch sagen kann, auch wenn es was Schwieriges ist, was ganz Schwieriges, es geht auch wieder aufwärts.
Ja, Herr Schadendorf, ich gebe das einfach mal weiter. Kann man sagen, ja, Glück gehabt? Gut, dass der Herr Senftleben gesagt hat, ich lasse das jetzt angucken. Und auch wenn die Hautärztin da gesagt hat, ist wahrscheinlich nichts, dass dann doch geguckt wurde.
Ja, also es sind mehrere Dinge, die aus diesem Bericht mir entgegenscheinen. Einmal Farbe, auch wenn wir von schwarzen Hautkrebs sprechen, ja, heißt es, dass wir nicht zwingend immer schwarz haben, sondern wir haben tatsächlich von völlig farblos bis rosé oder bläulich oder schwärzlich und bräunlich unterschiedlichste Farbtöne, die auftreten können. Also das ist einmal eine Sache. Die zweite Sache ist in der Tat, wenn sich etwas schnell verändert, sollte es weggeschnitten werden oder sollte man auch drauf bestehen. Hier bei Herrn Senftleben ist es so, dass er eine besondere Form eines schwarzen Hautkrebses hatte, die sogenannte desmoplastisches. Das ist eine relativ seltene Unterform, hat aber, ich sag mal, die Besonderheit, dass es besonders sensibel bezüglich Immuntherapien ist. Und er hat jetzt eine adjuvante, also eine vorbeugende Immuntherapie mit einem Checkpoint-Inhibitor gehabt. Diese Form der Therapie führt bei herkömmlichen Melanomen zu einer Reduktion des Rückfallrisikos um 50%. Ist also nicht völlig sicher, dass nie wieder etwas auftritt. Beim Desmoplastischen Neuroplastischen ist es wahrscheinlich nochmal deutlich höher. Mhm. Das können wir aber nicht genau beziffern. Also im Moment nach einem Jahr Therapie ist noch nicht, ich sag mal, vollständige Entwarnung zu geben, sondern wir wissen, dass die etwa 80-85% der Rückfälle bis in den ersten 3 Jahren nach Diagnose ist. Davon ist jetzt das erste Jahr mit Therapie hinter sich. Also sie müssen noch ein klein bisschen durchhalten, wenngleich die Wahrscheinlichkeit, dass etwas auftritt, sein Leben kontinuierlich abnimmt und sie sehr guter Hoffnung sein dürfen.
Herr Senfleden, vielen Dank für den Anruf und für den Bericht. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass das weiterhin bei Ihnen gut geht. Alles Gute. Herr Schadendorf, Sie haben gerade gesagt, bis zu 3 Jahre kann noch was auftauchen. Wie lang geht denn so eine Therapie dann?
Ja, also die vorbeugende Therapie wird in der Regel 1 Jahr durchgeführt und die Wirkung hält tatsächlich auch weiterhin danach an, wenn man mit der Therapie beginnt. Wir wissen sogar gar nicht genau, ob wir wirklich 1 Jahr behandeln müssen oder vielleicht sogar kürzere Behandlungszeiten ausreichend sind. Wir wissen aus den Beobachtungen, dass eben die Rezidive eben nach 3-4 Jahren praktisch eigentlich zum Stillstand kommen.
Okay. Eugen Siemens hat uns eine E-Mail geschrieben. Er fragt: Wie sind zunehmend braune Punkte ähnlich einem Muttermal zu bewerten? Er ist 44 Jahre alt.
Das ist natürlich im Radio schwer zu beurteilen. Da kann ich nur empfehlen, einen Termin beim Hautarzt machen und das beurteilen.
Wir haben eine Frage bekommen von Ruth Fischer aus Basel. Sie sagt, mit der ABC-DE-Methode hätte man das Melanom bei ihrer Mutter nicht erkannt, denn es war eine violette, knotige Erhöhung, die der Hautarzt für einen Bluterguss hielt. Er hat dann trotzdem eine Biopsie machen lassen, dann war es ein Melanom im Stadium 4. Wie ungewöhnlich ist sowas?
Also ein Bluterguss gehört zur Differentialdiagnose. Der Hautarzt hat das ja auch insofern richtig gemacht. Er hat das nicht abgewiegelt, sondern eine Biopsie durchgeführt. Kommt vor, sollte man wissen.
Das heißt, wenn man ein schlechtes Gefühl hat, lieber drauf bestehen.
So ist es.
Okay. Uns hat Marian Blum eine E-Mail geschrieben und fragt, ob die private Zuzahlung für eine KI-Bildanalyse für Hautkrebs sich lohnt. Der Gedanke dahinter ist, dass man das Bildmaterial in der Zukunft benutzen kann, um Veränderungen zu erkennen. Da sind jetzt 2 Sachen drin. Das eine ist, Bilder zu machen, zu vergleichen. Das andere ist, mit KI drauf zu schauen. Wie sinnvoll ist das?
Ja, also sowohl Bilder machen in der Verlaufsdokumentation ist grundsätzlich etwas, was sehr gängig ist und auch bei Privatpatienten abrechenbar ist.
Bei gesetzlichen nicht, heißt es?
Nein, bei gesetzlichen nicht. Gesetzliche Patienten müssen so etwas zusätzlich bezahlen. Mhm. KI hält natürlich jetzt in vielen Bereichen in der Medizin Einzug. Gerade die Bildanalyse bietet sich dort an, wird auch dazu führen, dass so etwas zu einer Verbesserung und zu einer Sicherung ist aber im Moment noch kein Standard.
Okay. Und sollte das werden oder?
Also ich bin relativ sicher, dass wir über die nächsten 3 bis 5 Jahre sowas als Standard haben werden.
Mhm. Auch die nächste Hörerin, Frau Noll Streich, schreibt, dass sie ihre Pigmentnevi mit Videoaufzeichnung dokumentieren lässt beim Hausarzt. Einmal im Jahr. Sie sagt, sie hatte schon viele verdächtige Nevi und einmal ein Karzinoma in situ. Es gibt in ihrer Familie bestätigte Melanome. Jetzt fragt sie sich, ob eine jährliche Kontrolle ausreichend ist oder kürzere Intervalle sinnvoll wären.
Nein, also sicherlich ist einmal im Jahr ausreichend, wenn sich nicht eine deutliche Veränderung, eine Hautveränderung sich ankündigt, dann sollte man sicherlich nochmal zwischendurch gehen, sonst ist das sicherlich ausreichend.
Und Konstanze König hat uns geschrieben, bei ihrer Mutter, die ist 90 Jahre alt, wurde nach der Entnahme einer Hautprobe am Arm schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Der Hautarzt meinte, dass da nochmal die Stelle in größerem Umfang ausgeschält werden sollte. Aber die Mutter soll sich das überlegen. Wie sollte man bei einer 90-Jährigen da vorgehen? Ist das sinnvoll und zumutbar oder?
Ja, also grundsätzlich hatten wir ja vorhin schon gesprochen, Altersspektrum ist weit. Auch bei 90-Jährigen wird ein schwarzer Hautkrebs durchaus diagnostiziert. Das weitere Vorgehen ist davon abhängig, wie gut ist der körperliche Zustand. Lebenserwartung im Durchschnitt bei jemandem, der 90 geworden ist, ist durchaus 93. Also was man verhindern sollte, ist das Rezidiv. Das kann man durch ein zum Beispiel nach Exzision mit Sicherheitsabstand sicherlich sehr gut verhindern.
Also eher machen.
Ich würde sagen, ja, wenn der körperliche und geistige Zustand soweit okay ist.
Super. Frau Keuters aus Niedersachsen ist am Telefon. Hallo, Frau Keuters.
Morgen, Elvira Keuters.
Guten Morgen, Frau Keuters. Sie hatten auch ein Melanom.
Ich hatte ein schwarzes Melanom am Knie. Und das ist entfernt worden, erstmal mit einer Stanze. Das war so 10 mm groß, also schon relativ groß. Und 10 Tage nach der Entnahme wurde dann gesagt, es müsste noch weiter entfernt werden, also mit Sicherheitsabstand. Das ist dann gemacht worden. Daraufhin kriegte ich die Nachricht, dass es in situ entfernt sei. Und dann habe ich gefragt, was wird denn jetzt noch an Nachuntersuchungen stattfinden? Dann sagte man mir, nee, das wäre jetzt alles okay. Man müsste jetzt nichts mehr machen. 2 Jahre später hatte ich ein Basaliom auf dem Arm. Das ist dann einfach nur vereist worden. Und im Gesicht habe ich auch immer mal wieder Stellen, die dann laut Hautärztin als weißer Hautkrebs diagnostiziert wurden, aber auch immer nur vereist wurden.
Und Sie fragen sich jetzt, ob das richtige Vorgehen ist?
Genau.
Herr Schandorf.
Ja, also für alle Patienten, die Fragen haben, bietet sich eigentlich eine Website an, info-hautkrebs.de. Hier sind Experten, Meinungen, evidenzbasiert und neutral unter Einbeziehung von Patientengruppen dargestellt. Da können Sie viele dieser Themen sehr gut nachlesen. Letztendlich hängt eine weitere Empfehlung davon ab, was ist tatsächlich genau diagnostiziert worden. Da steht im Histobericht, also in dem pathologischen Bericht, genaue Details drin. Die Behandlung von weißen Hautkrebs, Basaliom mit einer Kryotherapie ist möglich. Ob das in Ihrer Situation das Beste ist, ist auch im Radio schwer zu beurteilen.
Also lieber nochmal nachfragen.
Ja. Noch eine zweite Meinung ist sicherlich nicht verkehrt.
Ja, okay.
Frau Keuters, vielen Dank für den Anruf. Ich hoffe, wir haben Ihnen damit weitergeholfen, zumindest ein bisschen. Auch für Sie alles Gute nach Niedersachsen. Bevor wir weitere Fragen beantworten, wollen wir aber noch mal genauer darauf schauen, wie der Schutz vor UV-Strahlung, die ja der wichtigste Risikofaktor für Hautkrebs ist, verbessert werden könnte und welche Möglichkeiten es dafür vor allem im öffentlichen Raum gibt. Darüber möchte ich mit Dr. Inga-Marie Hübner sprechen. Sie ist Gesundheitswissenschaftlerin bei der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention. Guten Tag, Frau Dr. Hübner.
Schönen guten Tag, Frau Schmude.
Frau Hübner, wer in die Sonne geht, sollte sich schützen mit Sonnencreme oder mit langer Kleidung. Das wissen viele. Ein weiterer Tipp ist, sich im Schatten aufzuhalten. Wenn ich aber rausgegangen bin in den letzten Tagen und Schatten gesucht habe, in der Innenstadt zum Beispiel, dann war das häufig schwierig. Wird UV-Schutz bei uns ja zu wenig mitgedacht, wenn man so auf die Straße guckt?
Ja, ich glaube, das ist eine Aussage, die können wir direkt so unterschreiben. Es ist tatsächlich so, dass gerade in bauplanerischen Maßnahmen im Städtebau oder aber auch in politischen Bestrebungen UV-Schutz bisher ziemlich weit unten auf der Agenda steht. Und das erleben wir jetzt gerade in diesem Sommer, dass eben nicht die entsprechenden Schutzmaßnahmen zur Verfügung stehen, die uns eigentlich helfen würden.
Welche Schutzmaßnahmen wären denn da denkbar?
Das Wichtigste, was wir für den UV-Schutz brauchen, ist, dass wir uns ja die Möglichkeit bekommen, uns aus der Sonne herauszuhalten, also durch das Aufsuchen von Schatten. Und da liegt es natürlich nahe, dass man Bepflanzungen macht, dass man künstlichen Schatten schafft, also durch zum Beispiel Markisen, Pergola oder Überdachungen oder dergleichen, sodass wir eben Schatten aufsuchen können. Aber genauso wichtig ist es eben auch, das Albedo zu beachten, also das Rückstrahlungsvermögen von Oberflächen, sodass wir uns eben, auch wenn wir in der Sonne stehen, eben nicht noch vermehrt die UV-Strahlung abbekommen, weil wir eben ja sozusagen die Umgebung noch mal extra abstrahlt. Und auch da ist zum Beispiel die Begrünung eben sehr hilfreich, weil sie eben ein sehr geringes Rückstrahlungsvermögen hat, ganz im Gegensatz zu Glas zum Beispiel, was ja ein ganz extremes Rückstrahlungsvermögen hat.
Wie heiß es gerade ist, das haben die meisten im Blick und stellen sich darauf ein, wenn sie rausgehen. Wie stark aber die UV-Strahlung ist oder wovon sie abhängt, das wissen jetzt nicht unbedingt alle. Wäre da auch ein ausgeprägteres Bewusstsein für nötig?
Ja, also das können wir tatsächlich so unterschreiben, weil wir eben auch leider kein direktes Sinnesorgan haben, um die UV-Strahlungshöhe feststellen zu können. Also wir sehen ja, dass in irgendeiner Weise die Sonne scheint, aber das tut sie auch schon im März oder im April. Und da haben wir oft den UV-Schutz noch gar nicht auf dem Schirm. Und daher brauchen wir ein Maß, ein Regelwerk, was uns sozusagen aufzeigen kann, wie hoch die UV-Strahlung ist und welche Schutzmaßnahmen wir haben. Und es gibt da tatsächlich ein internationales Maß für, das ist der UV-Index, aber er ist leider noch nicht so bekannt in der Bevölkerung, wie wir das gerne hätten.
Wo finde ich den denn?
Ja, also es gibt spezielle Apps, wo man den runterladen kann, aber im Endeffekt ist er über jede Wetter-App auch abrufbar. Wenn man einfach mal ein bisschen weiter nach unten scrollt in der Regel, also die Temperatur findet jeder, das Wetterradar haben vielleicht auch schon mal viele Menschen gesehen. Und wenn man dann noch mal ein bisschen weiter schaut, dann wird tatsächlich der UV-Index angezeigt, der eben so die Tageshöchstwert, der erwartet wird, der erythemwirksamen Dosis anzeigt und der eben ganz genau auch sagt, wir erwarten heute beispielsweise einen Wert von 3 oder 4 und solche Schutzmaßnahmen sollten eben auch dann angewendet werden.
Jetzt haben manche Menschen ja keine Wahl, wo sie sich bei sonnigem Wetter aufhalten. Das gilt für Menschen, die im Freien arbeiten müssen. Das gilt aber auch für Kinder in Schulen oder Kindergärten zum Beispiel. Welche Möglichkeiten gäbe es denn da, die vor zu intensiver Sonneneinstrahlung zu schützen?
Ja, also es beginnt ja dabei, dass wir eben Lebenswelten schaffen, dass eben Schatten aufgesucht werden kann, dass wir im Schatten arbeiten, dass wir vielleicht ab und aufbaubare Schatten für die arbeitenden Menschen draußen eben aufbauen oder dass wir eben Schulhöfe, Kindergarten, Außenflächen so gestalten, dass eben die Kinder auch im Schatten spielen können. Und dann gehört es aber eben auch dazu, Organisationsstrukturen neu zu denken. Das ist in der Arbeitswelt schwieriger als in Bildungseinrichtungen. Aber ne, müssen die Kinder wirklich mittags alle rausgehen oder könnte man nicht auch mittags eine Lesezeit oder eine Spielzeit drin machen und dann eben eher morgens direkt die Kinder draußen spielen lassen, wo eben der UV-Index wirklich deutlich geringer ist?
Wenn wir jetzt mal gucken, diese Maßnahmen, sowohl baulich als auch organisatorisch, wer wäre verantwortlich dafür, dass sowas stärker umgesetzt wird?
Also die Verantwortung sehen wir ganz klar auch bei Kommunen, bei Arbeitgebern und dergleichen. Man muss aber sagen, dass es eben leider bei denen auf der Agenda noch nicht besonders weit oben steht bis jetzt. Und das ist tatsächlich etwas, was wir hoffen, was sich in Zukunft verändern wird. Auch dadurch, dass wir Klimaanpassungsstrategien jetzt auch politisch verankert haben und eben auch eine klare Handlungsaufforderung in Richtung Länder, in Richtung Kommunen geht, sodass sie da eben aktiv werden sollen. Aber bisher sind die Aktivitäten tatsächlich eher überschaubar, als dass man sagen könnte, da wird schon in die Vollen gehauen.
Wie der Schutz vor UV-Strahlung im Sonnenlicht verbessert werden könnte, vor allem im öffentlichen Raum. Darüber habe ich mit Dr. Inga-Marie Hübner gesprochen. Sie ist Gesundheitswissenschaftlerin bei der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention e.V. Vielen Dank, Frau Dr. Hübner.
Ich habe zu danken.
Herr Schadendorf, Prävention, Früherkennung ist auch noch ein großer Block. Vielleicht fangen wir mal an. Was kann jeder selbst tun, um sich vor Hautkrebs letztlich zu schützen?
Ja, was kann jeder selbst tun? Verantwortungsvoll mit UV-Bestrahlung umgehen. Das heißt, angefangen, wann setze ich mich der Sonne aus? Wie bin ich geschützt? Textil vor Sonnenschutz? In welcher Jahreszeit, in welcher Tageszeit gehe ich nach draußen? Also das ist letztendlich wie mit jedem anderen, mit jeder anderen Noxe, ob das Alkohol, Rauchen oder wie auch immer ist. Vermeiden ist eine sehr starke Schutz. Das ist ein wichtiger Punkt und dann kann ich natürlich aktiv meine Haut im Blick behalten und auch das Hautkrebs-Screening zum Beispiel nutzen. Eine von der gesetzlichen Krankenkasse geschaffene Möglichkeit, ab dem 35. Lebensjahr zur Vorsorge zu gehen und meine Haut alle 2 Jahre von oben bis unten anschauen zu lassen.
Gerade dieses Hautkrebs-Screening, dazu haben wir auch verschiedene Hörermails bekommen, wird ja gerade diskutiert, das nicht mehr für alle anzubieten. Wie ist da der Stand?
Ja, also die Vorschläge zur Gesundheitsreform liegen auf dem Tisch und als ein Beispiel einzusparen ist auch das Hautkrebs-Screening dort genannt als eine der vielen Maßnahmen. Dort ist vorgeschlagen, das Hautkrebs-Screening nicht so für alle mehr zugänglich zu machen, sondern eine neue Evaluierung, eine neue Überprüfung durchzuführen über die nächsten 18 Monate. Ob es dann noch Bestand hat oder sich verändert, ist im Moment unklar.
Da gab es auch eine Hörerfrage zu. Zum einen ist die Frage, ist das nötig, das mit einer Lupe zu machen? Da gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen offenbar. Und die Frage ist, welche Körperstellen sollen alle betrachtet werden?
Also beim Hautkrebs-Screening geht es um eine Ganzkörperuntersuche von dem Scheitel bis zur Sohle. Das heißt, es werden auch die behaarte Kopfhaut angeschaut und bis zur Sohle inklusive der Genitalbereiche. Das heißt also nicht ein Kassendreieck oder nur Teile der Haut. Und auch die Lupenuntersuchung mit dem Dermatoskop gehört dazu.
Weil die das besser erkennbar macht.
Genau, also die Erkennungstrefferquote mit der Lupe erhöht die Diagnosegenauigkeit. Das ist seit 15 Jahren gut bekannt.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Frau Neumann aus Rüsselsheim hat uns angerufen. Guten Tag, Frau Neumann.
Ja, guten Tag.
Frau Neumann, was haben Sie für eine Frage?
Ja, und zwar, ich habe diese Frage. Ich habe vor 3 Jahren an der Nase ganz und an dem linken Auge wurde ein weißer Hautkrebs festgestellt. Und der wurde dann entfernt. Und jetzt nach 3 Jahren ist das alles nachgewachsen. Und es heißt, es ist ein Spinaliom. Und das wurde auch entfernt. Das war also so groß wie ein 2-Euro-Stück. Jetzt habe ich eine Frage. Wie schnell wächst so ein Spinaliom?
Ja.
Das ist also mitten im Gesicht. Das ist halt zerstört jetzt, ne? Durch die Operation und es sieht schrecklich aus.
Ja. Frau Neumann, es ist grundsätzlich so, also wenn man einmal einen Hautkrebs hatte, ist man prädestiniert, weitere Hautkrebse zu entwickeln. Mhm. Einfach durch die, dadurch, dass die Haut nichts vergisst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie erneut etwas bekommen. Ein Spinaliom, das ist ein Plattenepithelkarzinom der Haut, wächst grundsätzlich langsam, aber gerade wenn eben zum Beispiel Voroperationen und andere Sachen sind, ist es oftmals nicht einfach zu erkennen. Jetzt gibt es gerade ein neues Medikament, auch ein Checkpoint-Inhibitor. Wir sprachen vorhin über die neue Form der Immuntherapie zur Vorbeugung und zur Vermeidung eben solcher großen Operationen und der Einschränkung. Das kommt für Sie jetzt zu spät, aber vielleicht für den einen oder anderen Hörer ist das eine gute Sache. Da kann ich nochmal verweisen auf das Infoportal -hautkrebs.de, wo es viele dieser zusätzlichen Informationen gibt, die dort nachzulesen sind. Infoportal-hautkrebs.de.
Ja.
Frau Neumann, alles Gute für Sie.
Ich danke Ihnen.
Und danke für den Anruf. Herr Kupfer hat uns eine E-Mail geschrieben und er fragt, warum Solarien nicht mehr im Fokus der Prophylaxe auch stehen. Hat sich das wirklich verschoben?
Nein, also grundsätzlich ist es so, dass eine artifizielle UV-Exposition, wie sie in Sonnenstudios stattfindet, das Hautkrebsrisiko erhöhen. Das ist klar belegt. Grundsätzlich ist es aber so, dass klassische Sonnenstudios, wie wir sie vielleicht vor 20 Jahren hatten, heute in diesem Sinne deutlich weniger geworden sind und die Anwendung von UV-Liegen und Strahlern häufig sich in den Wellnessbereich, in Hotels oder in andere Dinge verschoben haben und damit einer Kontrolle deutlich weniger unterliegen, was auch das Risiko erhöht.
Jetzt steht ja bei Solarien, bei Bräunung immer der Gedanke im Mittelpunkt, man möchte braun, man möchte gesund, man möchte fit aussehen. Gibt es sowas wie eine gesunde Bräune überhaupt?
Nein. Ganz einfach, Bräune ist eine Schutzreaktion, die aufgetreten ist nach einem Schaden an der Erbsubstanz nach UV-Strahlung. Das heißt, es ist ein Schädigungsmerkmal, was man ganz klar sehen kann. Also insofern, eine gesunde Bräune gibt es nicht. Vornehme Blässe gibt es. Das ist sicherlich immer noch erstrebenswert.
Das heißt, das Ziel wäre, möglichst keine Bräunung zu haben, auch im Sommer? Ist das realistisch überhaupt?
Ja, also verantwortungsvoller Umgang mit dem Gift UV. Also nicht Bräune anstreben, aber das, was an Bräune tatsächlich jetzt ankommt. Wir brauchen ja auch ein bisschen Licht, um zum Beispiel Vitamin D zu produzieren. Das bekommen wir aber auch problemlos in der heutigen Zeit mit der heutigen UV-Bestrahlung, die wir ja über hier in Deutschland haben.
Herr Förtsch aus Bamberg, ist am Telefon. Guten Tag, Herr Förtsch.
Grüß Gott.
Herr Förtsch, was haben Sie für eine Frage?
Ja, ich bin momentan mit der Stasen frei. Seit 20 Jahren lebe ich ja mit Melanom, amelanotisch, Operationen, Bestrahlung und Immuntherapie, auch irgendein dendritische Zellen und den ganzen Kanon. Was kann ich momentan tun?
Also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass Sie die Erkrankung so gut überstanden haben.
Danke.
Ich glaube, wenn Sie jetzt 20 Jahre tumorfrei sind.
Nein. Also jetzt aktuell bin ich tumorfrei.
Ja. Dann, wenn Sie jetzt aktuell tumorfrei sind, denke ich, brauchen Sie gar nichts tun, außer engmaschig in weiterer Kontrolle bei Ihrem behandelnden Arzt zu sein.
In Erlangen, Uniklinik Erlangen.
Ja, genau. Da sind Sie gut aufgehoben.
Die Professor Ang, dendritische Zellen, sagt Ihnen was?
Ja, natürlich.
Ja, und ich habe durchgemacht die ganze Behandlung und war einer der wenigen, der es überlebt hat.
Herr Förtsch, vielen Dank auch für Sie. Viele Grüße nach Bamberg und weiterhin alles Gute.
Danke für den Anruf.
Danke Ihnen. Herr Schadendorf, eine Hörerin hat uns geschrieben, dass ein Melanom im Auge bei ihrer Schwester erst beim Augenarzt erkannt wurde. Ist das also auch eine Fachrichtung, die eine wichtige Rolle spielt dann?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass auch Melanome im Auge auftreten können. Auch dort gibt es ja pigmentbildende Zellen. Das ist eine seltene Unterform des Melanoms, die aber eine völlig eigene Krankheitsentität darstellt. Sogenannte Aderhautmelanome. Diese treten tatsächlich auf, dadurch, dass es eben zu einem Gesichtsfeldausfall kommt und dann vom Augenarzt bei der Diagnose diagnostiziert wird.
Wird das dann auch beim Hautkrebs-Screening mit?
Nein. Das ist nicht etwas, was an der Haut auftritt, sondern die Aderhaut wird vom Augenarzt überprüft. Und also das ist, wenn Sie zu Ihrem Augenarzt gehen, was er denn sieht.
Wir haben Mails bekommen zu Hautkrebs und Tätowierungen. Zum ersten die Frage, wie Hautkrebs erkannt worden oder werden kann, wenn die Haut vor allem großflächig tätowiert ist. Da sieht man ja Veränderungen, vielleicht auch was Farbe angeht, schlechter.
Ja, das ist absolut korrekt. Es ist eine diagnostische Herausforderung, tatsächlich frühe Formen dort zu entdecken. Oftmals ist es denn eben so, wenn das eben fortgeschrittener ist, dass es eben erst erkannt wird. Das ist eine Herausforderung. Eine weitere Herausforderung ist auch, dass das Pigment ja aus der Haut in die Lymphknoten hinein transportiert wird und auch eine diagnostische Herausforderung für den Pathologen darstellt, wenn es um die Frage geht, gibt es Absiedlung im Lymphknoten. Gerade vom schwarzen Hautkrebs ist denn die Unterscheidung, ist das Pigment, was dort im Lymphknoten vorhanden ist, oder sind das einzelne abgeschwommene Melanomzellen? Auch das ist eine Herausforderung, die nicht einfach ist.
Das heißt, Tätowierungen sind da ein Problem. Eine zweite Frage war, ob Tätowierungen auch Hautkrebs verursachen oder fördern können.
Ja, also da ist die Wissenschaft nicht ganz klar, muss man sagen, dass sich das Einbringen von Farbstoffen, die eben auch nicht so gut qualitätskontrolliert sind, mit gesundheitlichen Risiken verbunden ist, ist unstrittig. Ob es auch tatsächlich zu Hautkrebs führt, ist umstritten.
Frau Panitz aus der Oberlausitz ist am Telefon. Hallo Frau Panitz.
Hallo, hier ist Juliane Panitz. Guten Tag.
Guten Tag.
Ich habe letztes Jahr wurde bei mir weißer Hautkrebs entdeckt, der wurde entfernt. Ich bin 42 Jahre alt und dieses Jahr beim Hautcheck beim Hautarzt wurde eine aktinische Keratose festgestellt, was ja wie eine Vorform ist. Und ich bin schon sehr verunsichert, weil ich denke, dass ich noch relativ jung bin dafür und würde natürlich gerne alles Mögliche tun, um das Wiederauftreten zu vermeiden und habe gelesen, Vitamin B3 als Supplementierung wäre günstig. Was sagen Sie dazu?
Also grundsätzlich haben Sie recht, mit 40 weißen Hautkrebs zu kriegen ist früh. Also das heißt, zu gucken, welche Risikofaktoren liegen bei Ihnen möglicherweise noch vor und wie ist in den letzten 30 Jahren Ihr Sonnenverhalten gewesen. Das ist eine Sache. Wenn Sie in den letzten 30 Jahren viel und gerne in der Sonne gewesen sind, sind wir wieder bei dem Thema, die Haut vergisst nichts und Sie dürfen damit rechnen, dass Sie über die nächsten Jahrzehnte weitere Hautkrebse bekommen. Sie werden mit B3 dort leider keine ausreichende Wirkung erzielen. Das muss man klar so sagen. Es gibt keine vorbeugenden Medikamente, um weißen Hautkrebs zukünftig zu verhindern, außer Ihre UV-Konsum heute und auch in Zukunft deutlich zu reduzieren und zu kontrollieren und eben engmaschige Nachsorgen durchzuführen.
Und das wäre dann eine Möglichkeit, das ja vielleicht die Sorgen ein bisschen zu reduzieren.
So ist es. Also das einzig Positive ist, die Gefahr für Leib und Leben ist verhältnismäßig gering. Also die Sterbewahrscheinlichkeit ist gering. Aber es ist natürlich lästig, ständig zum Hautarzt zu gehen und sich gegebenenfalls auch immer wieder was herausschneiden oder mit dieser Unsicherheit leben zu müssen.
Ja, da muss man sagen, dass bei uns hier im ländlichen Raum wirklich die Hautarzt, also es gibt kaum Hautärzte, also es gibt einen im Landkreis quasi und es ist ganz schwer da reinzukommen. Jetzt bin ich in der Mühle drin, aber viele, die eigentlich gern zur Kontrolle gehen würden und keine Diagnose haben, denen bleibt nichts anderes übrig, als in 65, 70 Kilometer zu fahren, um einen Hautcheck zu bekommen.
Ja, das ist dann eine Hürde, das ist verständlich. Frau Panitz, für Sie weiterhin alles Gute. Vielen Dank für den Anruf.
Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Auf
Wiederhören. Aus Südthüringen hat uns Herr Traut geschrieben. Er schreibt, er ist leidenschaftlicher Radfahrer und fragt sich, wie er als Sportler, der viel schwitzt, sich schützen kann, weil Sonnencreme dabei ja auch immer wieder ja, weggeht.
Ja, also das ist grundsätzlich so, viele, also Menschen, die sich draußen viel aufhalten, das sind bestimmte Berufsgruppen, wo der weiße Hautkrebs auch als Berufserkrankung grundsätzlich anerkannt ist. Bei Sportlern und Gärtnern und anderen, die sich eben viel draußen aufhalten, hilft nur textiler Hautschutz, weil in der Tat Sonnenschutzmittel waschen wieder ab, haben auch nur eine begrenzte Haltbarkeit. Da hilft denn eben nur Mütze beziehungsweise vielleicht auch sogar Nackenschutz und eben lange Ärmel, die man dann zum Beispiel auch beim Fahrradfahren ja tragen kann. Muss dann eben gewaschen werden.
Ja, ist bei den entsprechenden Temperaturen wahrscheinlich unangenehm, aber der zuverlässigere Schutz. Martina Geres hat uns eine E-Mail geschrieben. Sie berichtet, dass sie vor 10 Jahren ein Basaliom am Nasenflügel hatte, das entfernt wurde. Sie hatte Probleme mit der Abschwellung und sollte sich jetzt noch einmal operieren lassen oder damals schon, da Krebszellen gefunden wurden, hat sie aber abgelehnt. Jetzt fragt sie sich, sie hat bisher keine sichtbaren Zeichen, dass sich an anderer Stelle im Gesicht vielleicht nochmal Basaliome entwickeln. Besteht jetzt die Möglichkeit, dass an der Stelle des ersten Basaliums nach über 10 Jahren nochmal was zurückkommt? Da macht sie sich Sorgen.
Also grundsätzlich treten Basaliome, die zu den weißen Hautkrebsen auf, in den Sonnenterrassen. Da gehört eben auch die Nase und die Jochbeine sehr gut dazu. Wenn das vor 10 Jahren operiert wurde und dann durch eine Hautverschiebung gut gedeckt wurde, ist es kosmetisch oftmals nicht immer ganz einfach, aber funktionell gut. Grundsätzlich ist es nicht hundertprozentig auszuschließen, dass unter solchen Verschiebungen auch neuer weißer Hautkrebs entsteht. Nach 10 Jahren halte ich das aber eher für nicht so wahrscheinlich.
Also eher beruhigen, regelmäßig Check-ups machen.
So ist es.
Und das reicht aus. Wir haben noch eine Frage bekommen, wie sich Hautkrebs oder auffällige Veränderungen bei einer dunkleren Hautfarbe erkennen lassen. Das Optische, ja, ist ja dann schwieriger.
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass also nicht nur die hellhäutigen weißen Personen Hautkrebs haben, da ist ein deutlich höheres Risiko und viel, viel häufiger auftretend, aber auch andere Ethnien, also sowohl People of Color als auch asiatische Hintergründe können Hautkrebs entwickeln. Es ist deutlich seltener und dort ist die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel ein Melanom auftritt an anderen Stellen, zum Beispiel am Nagelapparat oder an den Schleimhäuten. Also zum Beispiel einer der bekanntesten ist Bob Marley, der an einem Melanom verstorben ist, was am Großzeh entstanden war.
Okay, das heißt, auch da ist es wichtig, das regelmäßig checken zu lassen.
So ist es. Auch diese Personen kriegen im Übrigen Sonnenbrand. Das dauert eben länger, bis sie einen Sonnenbrand entwickeln. Aber und die Stellen sind oftmals andere.
Mhm. Frau Jeidner aus dem Schwarzwald hat uns angerufen. Sie schreibt, sie hat seit 10 Jahren 2 Stellen auf der Stirn mit aktinischer Keratose. Die werden regelmäßig vereist, sind jetzt aber größer geworden, größer als 1 Zentimeter. Ihr Hautarzt möchte weiter nur vereisen und nichts biopsieren lassen. Sie ist jetzt verunsichert. Sollte man das genauer anschauen?
Also eine aktinische Keratose ist quasi auch eine Krebsvorstufe eines weißen Hautkrebses, ist quasi eine Volkskrankheit, also Millionen von Menschen haben das. Mit zunehmendem Alter, mit zunehmender Sonnenerfahrung über die Jahrzehnte ist das etwas, was sehr, sehr häufig auftritt. Vereisung ist eine Möglichkeit, oberflächlich das gut zu kontrollieren, oftmals eben wieder auftreten, dass auch das ist normal. Da muss man einfach regelmäßig dranbleiben. Wenn einem das zu wenig ist, ist es in der Tat so, dass man eine Biopsie nimmt und das auch herausschneiden kann, hängt eben davon ab, wie großflächig letztendlich diese Hautveränderungen denn auftreten.
Das war die Sprechstunde zum Thema Hautkrebs. Als Experte war Professor Dirk Schadendorf zu Gast. Er ist Direktor der Klinik für Dermatologie am Universitätsklinikum Essen. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Schadendorf, dass Sie hier waren, aber auch bei allen Hörerinnen und Hörern, die sich an der Sendung beteiligt haben. Mein Name ist Magdalena Schmude. Ich bedanke mich für Ihr Interesse.